RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Union und SPD könnten in einer neuen Regierung 26 Milliarden Euro pro Jahr durch Bürokratieabbau sparen. Diese Summe nannte der CDU-Politiker Hoppenstedt, der bei den Koalitionsverhandlungen an diesem Thema mitgearbeitet hat. 16 Milliarden Euro könnten die Unternehmen einsparen, weil Melde- und Berichtspflichten reduziert würden. Weitere 10 Milliarden Euro Kosten würden bei Bürgern, Unternehmen und Verwaltung entfallen. Als Beispiel verwies Hoppenstedt auf den Wegfall des Lieferkettengesetzes. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Außerdem spielten heute Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht meist klar oder gering bewölkt und trocken bei 9 bis 4 Grad. Morgen ist es erst sonnig, später bewölkt. Kurze Schauer oder Gewitter sind möglich bei 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Wir starten mit einer Gefahrenmeldung. Ein Falschfahrer ist aktuell unterwegs auf der B25, Donauwörth-Feuchtwangen. Zwischen Donauwörth-Nord, Berger Kreuz und Ebermergen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie hier äußerst rechts, überholen Sie bitte auch nicht auf der B25, Donauwörth-Feuchtwangen. Zwischen Donauwörth-Nord, Berger Kreuz und Ebermergen, hier ist ein Falschfahrer unterwegs. Dafür die Entwarnung für die A1 Saarbrücken-Trier. Hier ist kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Kreuz Saarbrücken und dem Dreieck Nonnweiler. Stau und stockenden Verkehr haben wir ein wenig für Sie auf der A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen Maschener Kreuz und Harburg. Ein Unfall und 3 Kilometer Stau. Die A1 Hamburg Richtung Bremen ist zwischen Elsdorf und Buckel nach einem Unfall gesperrt. Die A21 Kiel Richtung Bagdeheide ist zwischen Bad Segeberg Süd und Schwissel ebenfalls nach einem Unfall gerade gesperrt. Die A70 Bamberg Richtung Bayreuth ist zwischen Turnau Ost und Kulmbach Neudrossenfeld wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Hier werden sie über die U49 umgeleitet. Und die letzte Meldung kommt von der A831 Stuttgart Richtung Singen zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen Ost. 2 Kilometer Stau. Wegen einer Baustelle ist hier nämlich gerade nur eine Spur frei. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Ich bin Nina Zimmermann und Sie hören uns aus Hamburg. Wir begleiten Sie ja wie gewohnt aus den Studios von NDR Info durch die Nacht. Die diplomatische Funkstille zwischen den USA und dem Iran ist beendet. Das ist unser Schwerpunkt jetzt zum Start in diese neue Stunde. Eigentlich hatte das Regime im Iran mehrfach erklärt, nicht mit den USA über das Atomprogramm verhandeln zu wollen. Aber jetzt kam es im Oman zu ersten Gesprächen zwischen beiden Ländern. Dabei war eigentlich erstmal nur ein indirekter Austausch von Positionen geplant. Beide Seiten hatten 2,5 Stunden in der Hauptstadt Maskat in 2 getrennten Sälen konferiert. Aber am Ende kam es sogar zu einer überraschenden Begegnung. Moritz Behrendt.
Im Sultanat Oman haben die US-Regierung und der Iran Tuchfühlung aufgenommen. Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die US-Regierung mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein, oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Aktuell stehen die Zeichen noch auf Verhandlungen. Irans Außenminister Araghchi sagte, das ist das erste Treffen. Wir werden zunächst grundlegende Fragen klären, unter anderem, ob beide Seiten den Willen zu Verhandlungen haben. Danach könnte es einen Zeitplan dafür geben. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Wir bleiben gleich beim Thema, aber vorher eine Meldung in der ARD-Infonacht für alle, die mit dem Auto unterwegs sind. Da gibt es jetzt für die Autobahn A1 Saarbrücken Trier, aber auch für die Bundesstraße B25 Donauwörth-Feuchtwagen jeweils eine Entwarnung. Auf beiden Strecken haben die Falschfahrer nämlich die Autobahn verlassen und die Straßen. Wir waren gerade bei diesem Treffen, das dann im Oman dann doch direkt stattgefunden hat zwischen den USA und Iran. Und über dieses Treffen hat André Schünke bei Tagesschau24 heute auch mit dem ARD-Korrespondenten Alexander Stenzel gesprochen, der von Kairo aus das Treffen beobachtet hat. Wie ist das Ergebnis dieser ersten Runde zwischen den USA und Iran eigentlich zu bewerten?
Es ist schon sehr fortschrittlich, dass man sich kommende Woche wohl möglicherweise wieder in Oman treffen will. Also das ist ein gutes Zeichen, weil wir erinnern uns, 2018 hat Präsident Trump damals das Atomprogramm gecancelt, woraufhin es dann eben keine Gespräche mehr gab. Und jetzt laufen die ersten Gespräche wieder an. Also das lässt hoffen, dass am Ende vielleicht möglicherweise wieder ein guter Atomprogrammvertrag dasteht.
Warum haben die USA ausgerechnet jetzt neue Gespräche mit dem Iran begonnen?
Der Iran hat in der Zwischenzeit, also seit 2018, sehr, sehr viel Uran angereichert. Jetzt bis auf 60%. Und er hat damit mehr und mehr waffenfähiges Uran. Insofern ist es absolut dringlich, dass eben ein Deal zustande kommt, damit eben Iran nicht tatsächlich dann letzten Endes eine Atombombe baut. Und laut der Internationalen Atomenergiebehörde könnte Iran innerhalb von wenigen Wochen, 3 Wochen wohl, eine Bombe bauen. Früher hieß es immer Jahre, dann Monate und jetzt sind wir schon bei Wochen. Das heißt, die Gefahr, dass Iran eine Atombombe baut, war noch nie so groß. Und der Iran hat ja auch immer wieder Israel gedroht. Und Trump ist ja ein enger Verbündeter von Israels Premierminister Netanyahu. Und insofern ist es auch eine Erklärung, dass er da jetzt natürlich Druck machen will, damit der Iran keine Atombombe baut.
Werden denn eigentlich aktuell internationale Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde in den Iran reingelassen? Oder woher weiß man dann oder wie sicher über den Stand der Entwicklungen im Iran?
Ja, die sind schon da, die Inspekteure der UN. Damals waren sie da, bevor das Atomprogramm gekündigt wurde vor Trump, waren sie eben da, um zu überprüfen, dass der Iran eben nicht so viel anreichert. Aber nachdem Trump eben dieses Abkommen gekündigt hat, hat der Iran einfach weiterhin angereichert. Und das haben die Inspekteure dann beobachten können.
Welches Interesse verfolgt denn der Iran? Warum geht der in neue Gespräche?
Iran steht natürlich enorm unter Druck. Trump hat gedroht, wenn es da nicht zu einem Abkommen kommt, dann könnte es auch sein, dass Iran militärisch angegriffen wird. Und das kann Iran nach dem Gaza-Krieg, nach dem 7. Oktober, als Iran den Palästinensern dort zur Seite gestanden hat, auch militärisch, hat ja Israel militärisch zurückgeschlagen und die Luftverteidigung zum Beispiel stark geschwächt. Und Iran ist militärisch durch diesen Gaza-Krieg stark angeschlagen und könnte es überhaupt nicht gebrauchen, dass jetzt dann die Amerikaner angreifen würden, weil die Raketenamerikaner, die könnten zum Beispiel recht einfach sogar die Hauptstadt treffen.
Soweit die Einschätzung aus Kairo von unserem ARD-Korrespondenten für die Region Alexander Stenzel über die Gespräche zwischen USA und Iran im Oman bei Tagesschau 24. Es ist gleich 11:15, 23.12 Uhr. Und wir schauen hier in der ARD-Infonacht auf ein anderes Thema. Und zwar seit Monaten protestieren in Serbien tausende Studierende gegen die Regierung und indirekt auch gegen den mächtigen Präsidenten Aleksandar Vučić. Sie werfen der politischen Führung Korruption, Machtmissbrauch und fehlende Rechtsstaatlichkeit vor. Als Antwort darauf inszeniert Vučić jetzt ein mehrtägiges Volksfest in Belgrad. Eine Großveranstaltung mit Musik, mit Fahnen und tausenden Anhängern. Höhepunkt heute Abend die Gründung einer neuen politischen Bewegung, mit der der Präsident seine Machtbasis weiter ausbauen will. Darüber berichtet jetzt Silke Hane.
Die Belgrader Innenstadt gleicht an diesem Wochenende einem Volksfest. Auf rund einem Kilometer ist die Stadt abgesperrt. Links und rechts der Straße stehen Stände unter weißen Zeltdächern. 3 Jahre lang hat Vučić eine neue Bürgerbewegung angekündigt. Nun, inmitten der wohl größten Krise seiner Karriere, soll es losgehen. Tagelang hat er in Medien und auf seinen Social-Media-Kanälen dafür geworben. Kommt alle zu großen Kundgebungen, ob ein paar hundert oder ein paar tausend, es spielt keine Rolle, wie viele Menschen kommen. Zeigen wir, dass wir keine Angst haben, denn uns ist nichts wichtiger als unser Staat. Nichts ist bedeutender. Auf dem Gelände hängen Plakate mit großer Aufschrift Ne damo Srbiju, wir geben Serbien nicht her. Der Präsident selbst drückte es in einer pathetischen Fernsehansprache im regierungstreuen Sender Pink TV so aus. Ein Serbe gibt seinen Staat niemandem und wird niemals zulassen, dass er zerstört wird. Vielen herzlichen Dank. Danke für all eure Liebe und Unterstützung. Die Serbien zerstören wollen, sind in Vučićs Augen die Menschen, die seit Monaten gegen ihn auf die Straße gehen. Wiederholt hat Vučić ihnen vorgeworfen, von fremden Mächten aus dem Ausland gelenkt zu sein, ohne konkret zu werden. Im Interview mit Pink TV droht er ihnen indirekt mit Rache und ziemlich direkt mit Strafverfolgung. Und ich sage euch, die ihr schwere Straftaten begangen habt, ihr werdet zur Rechenschaft gezogen. Aber das ist auch meine Botschaft an all jene Menschen, die geduldig und still auf den Moment gewartet haben, da der Staat sein wahres demokratisches, aber auch das Gesicht der Gerechtigkeit zeigt. Die anderen haben versucht, unseren Staat zu zerstören. Das ist ihnen nicht gelungen und sie werden das niemals schaffen.
In Belgrad gründete Präsident Vučić während seiner größten Krise eine neue Bürgerbewegung. Darüber berichtete Silke Hane.
Die ARD-Infonacht.
Mit großer Bühne und kaiserlichem Glanz wurde im japanischen Osaka die Weltausstellung, die Expo 2025, jetzt eröffnet. Bei der Show im Beisein von Kaiser Naruhito ging es um das zentrale Expo-Thema, die Gestaltung der Zukunft. Die Eröffnung war noch exklusiv, den Ehrengästen vorbehalten, aber ab dem morgigen Sonntag kann sich jeder und jede das auf einer künstlichen Insel gelegene Expo-Gelände selbst anschauen. Aber der Ticketvorverkauf blieb bis jetzt unter den Erwartungen und vor Ort protestieren schon seit längerem einige Anwohner gegen diese Weltausstellung.
Sie sind nicht so wirklich begeistert davon, dass die Expo in ihrer Stadt veranstaltet wird. Eine nicht sonderlich große, aber lautstarke Gruppe Demonstranten hat sich wenige Tage vor dem Start der Weltausstellung vor dem Rathaus von Osaka versammelt. Angeführt von Yoshiyasu Yamakawa. Wir Einwohner Osakas brauchen die Expo nicht. Während der Pandemie hatten wir hier die höchste Sterberate Japans, weil viel zu wenige öffentliche Krankenhäuser existieren. So ein großes Bauprojekt wie die Expo hilft uns überhaupt nicht. Schätzungsweise 2 Milliarden Euro kostet das Großprojekt auf der Insel der Träume, Yumeshima. Eine künstliche Insel, ursprünglich eine Mülldeponie und völlig ungeeignet für ein Großevent, findet Aktivistin Akiko Oguchi. Die Insel sinkt jedes Jahr um etwa 7 Zentimeter. Der Boden ist sehr weich und durch das Gewicht der Gebäude versinkt sie noch eher. Yumeshima sei wie eine Toastbrotscheibe auf Quark, sagen sie. Und jetzt packe man noch ein Bügeleisen obendrauf. Der umstrittene Standort der bereits 2. Expo in Osaka nach 1970 ist sicher ein Grund, warum die Japaner bisher wenig Interesse an einem Besuch haben. Der Vorverkauf lief schlecht. Dabei ist eine Weltausstellung vielleicht gerade jetzt wichtiger denn je. Sashiko Yoshimura von der PR-Abteilung der Expo beschwört den einenden Charakter. Es gibt bedauerlicherweise gerade viele Kriege. Die Welt ist geteilt. Aber gerade jetzt ist es wichtig, trotz aller Probleme zusammenzukommen, miteinander zu sprechen. Das wird neue Perspektiven eröffnen. Neue Perspektiven, das passt auch zum Motto der Expo. Es geht um die Frage, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen soll. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Energieeffizienz und Gesundheit. Das sind die großen Themen der 158 teilnehmenden Länder, Regionen und internationalen Organisationen. Im Zentrum des deutschen Beitrags steht Nachhaltigkeit.
Hier dreht sich alles im Kreis oder vielmehr um die Kreislaufwirtschaft.
Zirkularität ist nicht nur architektonisch die Devise der 7 kreisförmigen Pavillons. Es geht darum, bestenfalls alle Verbrauchsmaterialien einer Gesellschaft wieder in den Kreislauf einzuspeisen, erklärt Generalkommissar Patrick Specht.
Es gibt ein Spiel, wo man Urban Mining nachspielen kann. Das heißt, aus alten, abbruchreifen Gebäuden werden die Baustoffe wieder rausgeholt und wiederverwertet. Mit Hilfe von Tablets geht man über so eine Fläche und entdeckt dann die, in Anführungszeichen, Schätze in den jeweiligen Abbruchgebäuden.
Dem Bundeswirtschaftsministerium ist bei seinem Auftritt in Japan wichtig, die Besucher von deutscher Technologie, von deutschen Ideen zu überzeugen, ohne zu moralisieren.
Es geht nicht darum, hier mit erhobenen Zeigefingern durch die Welt zu gehen, sondern wir wollen eben auf spielerische Art und Weise, auf unterhaltsame Art und Weise das Thema vermitteln. Und wenn dann mit großer Zufriedenheit aus dem Pavillon gegangen wird, dann würde ich sagen, ist das ein großer Erfolg.
Fast alle Pavillons sind eingerahmt vom größten Holzbauwerk der Welt. Ein 20 Meter hoher und 2 Kilometer langer Rundweg ist definitiv das architektonische Highlight dieser Expo. Nach der Veranstaltung soll alles wieder abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden. Auf dem Expo-Gelände entsteht dann ein riesiges Hotel-Resort mit Casino. Ein Projekt, das in den Augen der Expo-Gegner nicht gerade für Nachhaltigkeit steht oder gar eine Gesellschaft der Zukunft repräsentieren könnte.
Und genau das ist ja das Thema dieser Weltausstellung, die Expo 2025 in Osaka ist hiermit eröffnet. Ein Bericht dazu von Thorsten Isfland für das ARD-Studio Japan. Wer seine Computerdateien oder Fotos sichert, der nutzt auch häufig eine Cloud. Dahinter stehen dann große Rechenzentren, in denen die Unternehmen diese Daten verwalten. Und da die Digitalisierung voranschreitet, befeuert auch durch das Thema künstliche Intelligenz, werden auch immer mehr Rechenzentren benötigt. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wurde jetzt vereinbart, dass neue Rechenzentren vor allem in Ostdeutschland entstehen sollen. Juliane Neubauer hat Reaktionen auf dieses Vorhaben eingesammelt.
Mit Spannung erwartete Kilian Wagner die Veröffentlichung des Koalitionsvertrages. Als er die Zielsetzung für Deutschland als Rechenzentrenstandort gelesen hat, war er mehr als zufrieden. Man habe die richtigen Stellschrauben in Angriff genommen, sagt er.
Eine Senkung der Energiepreise, ganz wichtiges Thema. Ein großer Teil der Betriebskosten eines Rechenzentrums fallen durch den Stromverbrauch auf die Energiekosten zurück. Auch die Stromnetze sollen ausgebaut werden, auch ein sehr wichtiges Thema für die Energieversorgung. Deswegen bewerte ich den Koalitionsvertrag für den Rechenzentrumstandort Deutschland sehr positiv.
Im Vorhinein habe der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, kurz Bitkom, für den Kilian Wagner arbeitet, Empfehlungen und Forderungen an die zukünftige Regierung formuliert. Viele davon wurden berücksichtigt.
Eine Forderung, die wir hatten, die übernommen wurde, ist, dass die Strompreiskompensation, die es bereits gibt für verschiedene energieintensive Industrien, die sollen jetzt auch explizit auf die Rechenzentrumsbranche ausgeweitet werden. Das ist was, was uns sehr freut, um wettbewerbsfähig im internationalen Wettbewerb zu sein.
Dass der Fokus beim Ausbau auf Ostdeutschland gelegt wird, hat selbst Experten überrascht. Wagner von Bitkom hat eine Vermutung, warum explizit die neuen Bundesländer berücksichtigt werden. Die größte Herausforderung beim Aufbau neuer Rechenzentren seien die Stromnetzkapazitäten, die in Ballungszentren, vor allem in Westdeutschland, bereits an ihre Grenzen geraten.
In Ostdeutschland ist die Situation eine andere. Hier gibt es noch ausreichend Netzanschlusskapazitäten, gerade in den weniger dicht besiedelten Gebieten auch, und viel erneuerbare Energien auch im Stromnetz. Und deswegen denke ich, dass der Hintergrund sein wird, dass man praktisch diese Stromnetzkapazitäten effizient nutzen möchte für große Rechenzentren und deswegen explizit Ostdeutschland ausgewählt hat als Standort.
Zudem würde man mit der Ansiedlung auch strukturschwache Regionen unterstützen können. Immerhin rund 200.000 Fachkräfte arbeiten aktuell in und für Rechenzentren in Deutschland. Wagner hofft, dass Anrainer offen dafür sind, wenn Rechenzentren in ihrer Nähe entstehen. Andernorts gab es Proteste von Anwohnern wegen Lärmbelästigung.
Rechenzentren können auch sehr positive Effekte auch regional auslösen. Also zum Beispiel, wenn die Abwärme weiterverwendet wird, führt es häufig auch zu einer höheren Bevölkerungsakzeptanz, weil man dann praktisch auch direkt vor Ort spürbar einen Vorteil dadurch hat. Auch lokale Firmen profitieren, zum Beispiel vor allem das Baugewerbe oder auch spezialisierte Firmen, die die Dienstleistungen für Rechenzentren anbieten. Es entstehen auch Arbeitsplätze.
Aktuell stehen rund 2000 größere Rechenzentren in Deutschland.
Juliane Neubauer hat Reaktionen auf das Vorhaben der Koalition sich angeschaut, mehr Rechenzentren vor allem in Ostdeutschland zu bauen. Heute Abend hat das Pessachfest begonnen, eine der wichtigsten Zeiten im jüdischen Kalender. Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt erinnern sich an den biblischen Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei. 8 Tage lang kommen dann Familien und Freunde zusammen, um gemeinsam zu essen, zu erzählen und zu feiern. Auf den Tisch kommen dabei ausschließlich koschere Speisen, streng nach religiösen Vorschriften ausgewählt und zubereitet. Und längst interessieren sich auch viele Nichtjuden für koschere Lebensmittel. Denn sie gelten als besonders rein, streng kontrolliert und liegen zunehmend im Trend.
Ich hätte gerne koschere Mahlzeit, bitte.
Geheimtipp: das koschere Essen im Gefängnis.
Koscher?
In einer Folge der Serie Orange is the New Black spricht sich rum, dass koscheres Essen besser schmeckt. Ist koscheres Essen wirklich gesünder und leckerer? Na klar, sagt Oksana Barajewa, die mit ihrem Ehemann Slava in Düsseldorf ein Restaurant betreibt. Auf der Speisekarte des Shemesh stehen jüdische und osteuropäische Köstlichkeiten. Fisch, Fleisch, frische Salate, gegrilltes Gemüse und Hummus. Das ist durchaus gesund, findet sich aber auch in anderen mediterranen Küchen wieder. Das Besondere an koscherem Essen ist, dass es nach religiösen Speisegesetzen des Judentums zubereitet wird. Diese werden auch Kaschrut genannt. Die Lebensmittel werden unterteilt in neutral, rein und unrein.
Milchprodukt mit Fleischpartoffeln, die Juden dürfen nicht zusammen essen.
Milch und Fleisch dürfen nicht zusammen gegessen und auch nicht zusammen gelagert werden.
Wir haben zum Beispiel zu Hause 2 Kühlschränke, 2 Spülmaschinen, das ist extra für milchig
und extra für Fleischprodukte sind.
Das Fleisch darf nur von wiederkäuenden Paarhufern, wie etwa Kuh, Schaf und Ziege stammen.
Interessant, Giraffe darf man essen.
Schweinefleisch und Meeresfrüchte sind nicht erlaubt. Geflügel und Fische schon, wenn die Fische Flossen und Schuppen haben. Ein Rabbiner kontrolliert den Schlachtvorgang und begutachtet Herz, Lunge und Leber des Tieres.
Wenn die drei Organe ist gesunde, wenn die Rabbiner sagt, dann sagt koscher.
Professor Herbert Buggenhüskes von der Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen hat sich intensiv mit koscherem Essen befasst. Dass es gesünder sei, könne man nicht behaupten.
Aus ernährungsphysiologischer Sicht können Sie keinen Unterschied machen, was besser ist oder was schlechter ist.
Dennoch erfreuen sich Produkte mit Koscherstempel bei Menschen nicht-jüdischen Glaubens steigender Beliebtheit. Zum Beispiel bei Veganern oder Vegetariern.
Die wollen halt konkret wissen, dieses Lebensmittel enthält halt nichts Fleischiges oder nichts Milchiges.
Gründe, warum es in Deutschland nur wenige koschere Restaurants gibt, sind zum einen die hohen Preise für die Zutaten und zum anderen, dass der Schabbat eingehalten werden muss. Von Freitagabend bis Samstagabend arbeiten fromme Juden nicht. Das ist genau die Zeit, wo viele Leute gerne essen gehen und man in der Gastronomie das meiste Geld verdient. Trotzdem träumt Oksana Barajewa davon, ein koscheres Restaurant zu eröffnen.
Wo wir richtig mit unseren Kenntnissen und unsere Erfahrung von einem Koscheressen, Tradition auch weitergeben könnten. Das ist unser Traum.
Koschere Lebensmittel auch als Trend, ein Bericht von Susanne Schnabel. Die ARD-Infonacht ist hier mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der B297, Plitzhausen, Nürting, Tübingen. Zwischen dem Ortseingang und Alte Steige, da werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Auf der Bundesstraße 297, Plitzhausen, Nürting, Tübingen. Zwischen dem Ortseingang und Alte Steige werfen Personen Steine auf die Fahrbahn.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Und den gibt's mit Irina Gneb. Der FC Bayern hat einen Patzer von Leverkusen nicht genutzt und eine mögliche Vorentscheidung im Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga verpasst. Im Topspiel gegen Borussia Dortmund kamen die Münchner nicht über ein 2:2 hinaus. Thomas Müller sprach von einem Spiel verpasster Möglichkeiten.
Wir wussten natürlich jetzt vor dem Spiel, dass wir mit einem Sieg eigentlich schon einen ganz, ganz großen Schritt natürlich machen können. Ich glaube auch, dass man uns angesehen hat, dass wir diesen ganz, ganz großen Schritt machen wollten. Aber klar, wenn wir es dann runter analysieren, dann waren wir einfach in beiden Strafräumen dann am Ende des Tages nicht effizient genug. Dortmund hat auf jeden Fall aus weniger 2 Tore gemacht als wir.
Ja, und wegen dieser 2 Dortmunder Tore konnte der FC Bayern den Vorsprung auf Leverkusen nicht ausbauen. Der Verfolger hatte zuvor ebenfalls Punkte liegen gelassen. Gegen Union Berlin reichte es für das Team von Trainer Xabi Alonso nur zu einem torlosen Remis.
War nicht gut genug. Es ist nicht, was wir wollten. Wir wollten gewinnen, ein bisschen mehr Druck zu haben. Aber es ist nicht vorbei und wir müssen weitergehen.
Die weiteren Ergebnisse. Mainz verlor 0:2 in Hoffenheim und Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Ebenfalls 2:1 setzte sich der FC St. Pauli bei Tabellenschlusslicht Kiel durch. Der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2. Und damit der Blick zu den Fußballerinnen. Dort steht der FC Bayern vor der 3. Meisterschaft in Folge. München gewann das Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 und hat nun komfortable 9 Punkte Vorsprung. Alle weiteren Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen und auch aus der 2. Bundesliga der Männer gibt es auf sportschau.de oder in der App. Und damit zum Handball. Der THW Kiel und die MT Melsung haben das Finale im DHB-Pokal erreicht. Melsung bezwang Zweitligist Baling, Rekordsieger Kiel setzte sich gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch. Aus Köln berichtet Daniel Neuhaus.
Schon das erste Halbfinale hatte die Qualität eines Endspiels. Der THW Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen schenkten sich von der ersten Sekunde an nichts. In einem packenden Duell hatten am Ende die Kieler das glücklichere Ende für sich. Der THW siegte nach Verlängerung mit 32:31 und erreicht erstmals seit 3 Jahren wieder das Pokalendspiel. Dort treffen die Kieler auf die MT Melsungen, die in ihrem Halbfinale viel Mühe mit dem Zweitligisten HBW Balingen-Wallstetten hatte. Bis zur Pause konnte der Außenseiter das Spiel offen halten und lag nur mit einem Treffer zurück. Erst in der zweiten Halbzeit wurde Melsungen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende deutlich, aber glanzlos mit 31-27.
Glanzvoll dagegen der Auftritt von Schwimmer Lukas Mertens in Stockholm. Der Olympiasieger hat den fast 16 Jahre alten Weltrekord über die 400 Meter Freistil gebrochen. Lars Becker berichtet.
Jetzt hat er ihn doch geknackt, den historischen Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Bei den Swim Open in Stockholm blieb Olympiasieger Lukas Mertens in 3 Minuten 39,96 Sekunden 1/1000stel unter der Zeit von Biedermann bei dessen WM-Triumph 2009 in Rom, damals geschwommen mit den auftriebgebenden Anzügen. Mertens war direkt aus dem Höhentrainingslager aus der spanischen Sierra Nevada angereist. Diesen Weltrekord müsse er jetzt erstmal sacken lassen, sagte Mertens nach seinem Triumph. Vor knapp einem Jahr hatte er die Bestmarke bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch knapp verpasst. Anschließend wurde Mertens in Paris Olympiasieger.
Und zwei weitere Schwimmer, die in Paris über Gold jubeln durften, haben jeden Grund zur Freude. Elena Semmerchin und Taliso Engel sind Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres 2024. Bei den Teamsportlern setzten sich die Rollstuhlbasketballer durch, die in Paris Bronze gewonnen hatten. Zum Abschluss noch der Blick zur Eishockey-WM. Dort sind die DEB-Frauen nach der Auftaktniederlage zurück in der Spur und auf Kurs Viertelfinale. Gegen Norwegen gab es im zweiten Spiel ein deutliches 5:2. In den verbleibenden Gruppenspielen trifft die DEB-Auswahl am Montag auf Ungarn, einen Tag später dann auf Japan.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.31 Uhr mit Wolfgang Berger. Die US-Regierung hat bestimmte elektronische Produkte von den Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder ausgenommen. Darunter ist auch China. Die Ausnahmen gelten unter anderem für Smartphones, Laptops und Speicherchips. Aus New York, Giselle Uka.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt, also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat.
Im Sultanat Oman haben die USA und der Iran erstmals seit Jahren wieder Gespräche über das iranische Atomprogramm aufgenommen. Nach iranischen Angaben sollen die Verhandlungen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Aus Kairo Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime bestreitet, an Atombomben zu bauen, behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
Ein ukrainischer Pilot ist bei einem Einsatz mit einem westlichen Kampfjet des Typs F-16 ums Leben gekommen. Das hat Präsident Selenskyj mitgeteilt. Er sprach den Hinterbliebenen des 26-Jährigen sein Beileid aus. Die BBC berichtete am Abend unter Berufung auf Regierungsquellen, das Flugzeug sei im Nordosten der Ukraine von russischen Raketen abgeschossen worden. Damit hätte die Ukraine die 2. der für Kiew wichtigen F-16-Maschinen verloren. Libanon bemüht sich um internationale Finanzhilfen. Die libanesische Regierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der Bankensektor umstrukturiert werden soll. Damit komme man der Forderung potenzieller Geldgeber nach, hieß es. Libanon befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise. Internationale Organisationen haben dem Land Hilfe im Gegenzug für Reformen zugesagt. Die Libanon-Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen hat die jetzt beschlossene Reform als guten Schritt bezeichnet und das Parlament dazu aufgerufen, mit dieser positiven Dynamik weiterzumachen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Südwesten und Westen Schauer, Tiefstwerte zwischen 13 und 4 Grad. Morgen bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Am Montag wechselhaft, gebietsweise Niederschläge, im Nordwesten freundlicher, 12 bis 23 Grad. Am Dienstag etwas Regen, teils gewittrig, im Südosten mehr Sonne, erneut 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Bitte fahren Sie aufmerksam und vorsichtig auf der B297 Blitzhausen, Nürtingen, Tübingen. Zwischen dem Ortseingang und Alte Steige werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Dann zum Stau und stockenden Verkehr. Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschener Kreuz und Harburg nach einem Unfall gesperrt. Die A21 Kiel Richtung Bagdeheide ist zwischen Bad Segeberg Süd und Schwissel auch nach einem Unfall gesperrt. Ebenso die A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg, die ist zwischen Gochsheim und Schonung ebenfalls nach einem Unfall immer noch gesperrt. Die A70 Bamberg Richtung Bayreuth ist zwischen Turnau Ost und Kulmbach Neudrossenfeld wegen Bergungsarbeiten gesperrt, da werden sie über die U49 umgeleitet. Und die letzte Meldung kommt von der A831, das ist Stuttgart Richtung Singen. Zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen-Ost 2 Kilometer Stau. Wegen einer Baustelle ist hier nur eine Spur frei. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend. Die EU-Finanzminister sind in den vergangenen beiden Tagen in Warschau zusammengekommen. Polen hat ja bis zum Sommer die EU-Ratspräsidentschaft. Und das Timing für dieses Finanzministertreffen wurde als gut beschrieben. Kommt es doch mitten in den Zollstreit mit den USA. Außerdem wollte man weiterkommen, was eine gemeinsame Verteidigungspolitik angeht. Die Finanzierung zumindest. In Warschau stand auch die Gründung eines gemeinsamen Verteidigungsfonds auf der Tagesordnung, der zum Beispiel Rüstungsgüter anschaffen kann. Unser Korrespondent Jakob Meyer fasst zusammen, was beim EU-Finanzministertreffen rausgekommen ist. Ein Treffen an einem besonderen Ort.
Bei ihrem Treffen in Warschau haben die EU-Finanzministerinnen und Minister die Verteidigung von gestern vor Augen. Panzer, Flugzeuge, Kanonen, ausgestellt im polnischen Armeemuseum, wo die Ministerrunde tagt. Und darüber diskutiert, wie Europas Verteidigung von morgen finanziert werden kann. Der Gastgeber, Polens Finanzminister Andrzej Domański, verweist nicht ohne Stolz darauf, wo sein Land dabei steht. Natürlich ist Polen bereit, alles zu unternehmen, was zur Verbesserung unserer Sicherheit notwendig ist. Es ist kein Zufall, dass wir 4,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, der höchste Wert in der gesamten NATO. Wir sind auch sehr froh darüber, dass andere Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Aber dabei ist der Ehrgeiz der EU-Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt von der Geografie und der jeweiligen Schuldenlast ab. Mitgliedstaaten, die von Russland weit entfernt liegen, wie Portugal oder Spanien, sehen weniger Anlass, schnell aufzurüsten. Madrid gibt nur 1,5% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Außerdem verfügen hochverschuldete Länder über wenig finanziellen Spielraum, um mehr für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen den verschaffen, indem sie die europäischen Schuldenregeln lockert und bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen bereitstellt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue zwischenstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsclub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Produzenten einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Soweit der geschäftsführende deutsche Finanzminister. Und das war der Bericht von Jakob Meyer aus Warschau zum dortigen Finanzministertreffen.
Wirtschaft.
Es war ja eine außergewöhnliche Börsenwoche, eine emotionale Achterbahnfahrt, ausgelöst durch die US-Zollpolitik. Konstantin Röse mit einem Rückblick.
Ein Finanzprofi witzelt, dass die Börse zu einem Tollhaus geworden sei und der Alleinunterhalter Donald Trump heißt. Los ging es am Montag mit einem Kursabsturz beim DAX von 10%. Groß waren die Sorgen, dass die massiven Sonderzölle der USA den Welthandel empfindlich treffen könnten. Auch uns in Deutschland, erklärt Sonja Marten, Analystin der DZ-Bank.
Wir haben natürlich alle das Beispiel, das Horrorbeispiel Corona vor den Augen, als die Lieferketten zusammengebrochen sind und wir erlebt haben, was es heißt, wenn Dinge wirklich knapp werden. Wenn ein Handelsstreit global eskaliert, dann ist das natürlich irgendwann die Konsequenz, dass wir Waren entweder nicht mehr bekommen oder sie einfach zu teuer werden.
Doch auch das Gegenteil ist denkbar, und zwar, dass Preise fallen, wenn jetzt Europa mit chinesischen Waren überschwemmt wird. Eine der Branchen, die an der Börse besonders gebeutelt wurde, die Pharmabranche, weil Trump mit Zöllen auf Arzneimittel droht. Das hat die Aktien von Merck, Fresenius oder Sartorius massiv belastet. Zur Wochenmitte dann Trumps Kehrtwende. Für viele Länder setzte er die Sonderzölle aus, für China nicht. Aber für Europa bleibt es zum Beispiel erstmal bei den pauschalen 10%. Gute Nachrichten, die die Kurse wieder deutlich klettern ließen. Hohe Schwankungen durch Trumps Unberechenbarkeit, da sollten Anleger umso besonnener sein, rät Christian Röhl, Chefvolkswirt von Scalable Capital.
Nicht all das, was man in den letzten 4-5 Jahren sich strategisch überlegt hat, in der Hektik des Augenblicks über Bord zu werfen, auch nicht an solchen Tagen über Gedeih und Verderb zu handeln.
Donald Trump hat jedenfalls die wichtigste Währung an den Märkten verspielt, das Vertrauen. Gefragt waren deutsche Anleihen als sogenannter sicherer Hafen. Fast schon untergegangen sind die Nachrichten aus Berlin über die Einigung von CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag. Lob gab es von Wirtschaftsverbänden und Ökonomen, etwa zum fallenden Industriestrompreis oder zum Bürokratieabbau. Doch es brauche jetzt auch mehr Tempo und Entschlossenheit bei der Umsetzung, heißt es. Das wünschen sich auch führende Wirtschaftsinstitute, die ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft senkten. Dazu Thorsten Schmidt vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
Die geopolitischen Risiken sind gestiegen und das trifft die deutsche Wirtschaft in einer Phase, wo eine neue Regierung gebildet wird, wo wichtige Weichenstellungen in der Wirtschaftspolitik erfolgen müssen. Und in dieser Gemengelage muss nun die neue Bundesregierung Vertrauen schaffen, dass wir aus dieser Phase auch wieder rauskommen.
Die Institute erwarten für das laufende Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,1%. Etwas unsicher bleibt die Prognose aber auch wegen der Zölle. Die Unsicherheit am deutschen Aktienmarkt blieb ebenfalls groß. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 20.374 Punkten. Nach dem Auf und Ab auf Wochensicht ein Minus von etwas mehr als 1%.
Soweit der Börsenrückblick von Konstantin Röse. Und mit dem Start in die neue Börsenwoche wird sicherlich Trumps neueste Zollwende dann auch spürbar werden. Denn die US-Regierung hat ja angekündigt, Elektroartikel wie Smartphones, Laptops oder auch Halbleiter von wechselseitigen Zöllen auszunehmen. Und wir bleiben jetzt noch beim Thema.
Das Interview.
Der neue Kurs der US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik hat für Europa ja unmittelbare Folgen. Lange Zeit hat man sich auf den Schutz und die Freundschaft der USA verlassen. Jetzt muss sich Europa neu positionieren. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch. Meine WDR-Kollegin Judith Schulte-Loh hat für die Rubrik für das Interview Denk ich an Europa mit dem Experten für Außen- und Sicherheitspolitik Ulrich Speck gesprochen.
Herr Speck, Jahrzehnte dachten wir doch, wir sind die Guten. Die Demokratie wird zum Exportschlager. Wandel durch Handel funktioniert. Und jetzt sagen Sie, das ist Geschichte. Wieso? Weshalb?
Absolut. Also die Welt, in die die EU hineingebaut wurde, ist ja die Welt der Globalisierung, der Entgrenzung. Das war die fing an in den 90er Jahren. Bill Clinton mit It's the economy, stupid. Also es dreht sich alles um Wirtschaft. Dann Tom Friedman 2006, der New York Times Kolumnist, die Welt ist flach, Grenzen verlieren ihre Bedeutung. Und die EU ist wie ein Fisch in diesem Wasser geschwommen, weil sie da ihre Stärken ausspielen konnte. Deutschland eben auch mit Wirtschaft, Export, Verrechtlichung, Institutionen. Also die Welt schien auf dem Weg zu sein, den die EU schon länger gegangen war. Erstens mit dem Februar 2022, dem großen Angriff Russlands auf die Ukraine, eigentlich völlig vom Tisch. Wir leben jetzt in einer Epoche der Geopolitik, wo plötzlich das Militärische, Grenzen, Staaten, Einflusssphären wieder ganz wichtig werden. Und all das, was eigentlich so man sich in Europa aufgebaut hat, das schwindet so etwas dahin. Und plötzlich ist man viel stärker als zuvor mit der Frage nach der Selbstbehauptung beschäftigt.
Der muss sich die EU beschäftigen. Wir wollen uns erst einmal die Gegenspiele angucken. Also wenn wir auf Russland gucken und auf China. Was verbindet den russischen Präsidenten Putin und den chinesischen Staatspräsidenten Xi? Was wollen die beide?
Also sie wollen beide eine andere Ordnung. Das ist klar geworden. Wir haben in den letzten 3 Jahrzehnten versucht, die Europäer, die Amerikaner, auch Japan, China, Russland einzubinden in ein Netz der Partnerschaften und der wirtschaftlichen Kontakte des Austauschs, also in diese Welt, die der Westen im Kalten Krieg gewoben hat und der in Europa dann, diese Welt, die dann Europa sozusagen zur Reife gekommen ist, da sollte Russland mit hinein. Wir haben G7, Russland kam in die G7, beide kamen in die WTO. Also die Hoffnung war, dass sich diese Welt einfach ausweitet und die früheren Gegner sagen, hinein integriert werden würden mit denselben Maßnahmen und mit denselben Techniken, nämlich des wirtschaftlichen Austausches, der Diplomatie und all dieser Dinge. Und das ist eben nicht passiert. Wir sehen, dass sich beide ganz anders entwickelt haben als Autokratien. Sie haben sehr, sehr viel Geld in Rüstung gesteckt. Heute wissen die Amerikaner gar nicht mehr, ob sie einen Krieg gegen China im Indopazifik überhaupt gewinnen können. Mhm. Und in Europa sieht man das ja mit dem Krieg gegen die Ukraine. Also Krieg, Militär, Selbstbehauptung. Da ist eine ganz andere Ordnungsvorstellung, die eben sehr viel zu tun hat mit dem, was in diesen Ländern zu Hause passiert, die Autokratie, die Machtvertikale, wie es in Russland heißt, also von oben nach unten durchregieren. Und diese Art von Kontrolle, die beide Länder intern aufgebaut haben über die Bevölkerung, die wollen sie jetzt auch nach außen bringen. Warum? Weil sie eben vor nichts so sehr Angst haben wie vor der Demokratie. Denn Demokratie würde ja heißen, dass die herrschenden Eliten entmachtet werden. Die sind ungeheuer reich geworden, mächtig geworden und fühlen sich aber bedroht durch die sogenannten Farbenrevolutionen und wollen das jetzt sozusagen weltweit ein neues Prinzip einführen, dass diese Demokratie sozusagen auch den Appeal verliert. Und deswegen gehen sie vor gegen den Westen, Europa, Amerika. Europa wird dabei zur Beute. Der eigentliche Antrieb ist eben ein doppelter. Es ist dieser Machtwunsch und Sicherheit.
Machtwunsch und Sicherheit ist das, was ich gerade verstanden habe, als so ein kleiner Spratzer da war.
Ja, also es geht eben um die Machtsicherung zu Hause. Also dort, wo die demokratische Revolution sozusagen angreifen könnte. Russland hat das 2012 erlebt. Aufstände, Demonstrationen in China. Wird das alles sehr gut kontrolliert mit einer totalitären Überwachung, der es verhindert, dass sich diese Länder in diese Weltordnung hinein integrieren, wie wir uns das erhofft haben.
Wenn wir auf die einzelnen Länder gucken, vor allen Dingen, welche Rolle jetzt Europa dabei spielt, also welche Bedeutung hat Europa für beide Autokraten? Nach dem, was Sie beschrieben haben, geht es ja nicht um nicht weniger als die Zerstörung der Demokratie.
Ja, zumindest geht es darum, sozusagen in ihrem Land zu verhindern, dass dieser Virus sozusagen hinüberschwappt in ihr Land, weswegen sie sich abschotten müssen.
Ja.
Europa geht als Spielball gesehen mittlerweile, sozusagen als der kleine Bruder der Amerikaner, den man aber auch eventuell aus diesem Bündnis herauslösen kann. Und jetzt sehen wir ja gerade, wie China unter den aktuellen Handelsstreit versucht, gerade nach Europa die Fühler auszustrecken.
Genau, Angebote macht, sollen wir nicht gemeinsam gegen die USA gehen? Das würde natürlich China in diesem Zusammenhang ganz klar stärken. Das ist auch das Interesse. Aber wenn wir auf China mal schauen, über Jahrzehnte hat Europa nicht viel mehr getan, als die wirtschaftlichen Chancen, die die amerikanische China-Politik Blick eröffnet hat, wahrzunehmen. War das schon ein Fehler, diese Konzentration?
Also auf der deutschen Seite kann man schon davon sprechen, dass es eben ein hohes Risiko war. Wir haben uns gerade mit der Autoindustrie sehr stark exponiert. Insgesamt war das schon richtig, also die Chancen wahrzunehmen. Es war richtig, den Versuch zu unternehmen, aber auf der anderen Seite muss man auch immer wieder deutlich machen, wo die eigenen Interessen und aber auch die Werte liegen. Und da muss Deutschland sich vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass man da nicht immer konsequent gewesen ist.
Wie kann, Herr Speck, Europa gegenüber beiden Machthabern, also Putin und Xi, wie kann Europa aus der, ja, wie ich es inzwischen wahrnehme, nach dem, was Sie beschrieben haben, aus der Defensive wieder in die Offensive kommen?
Also im Moment sieht das natürlich sehr düster aus, weil alleine kann Europa nicht viel erreichen. Also wir brauchen Partner. So viel steht fest. Das wissen wir in Europa, aber das gilt auch darüber hinaus. Und wir sehen das ja jetzt mit der Ukraine, bleibt Amerika einfach unverzichtbar. Also militärisch hat gerade Yermak, der stellvertretende Leiter der Präsidentialadministration der Ukraine, hat das gerade wieder gesagt, ohne Amerika geht es noch nicht. Die Europäer sind nicht stark genug. Also selbst die Ukraine massiv zu unterstützen, das ist schon, damit sind wir schon fast überfordert. Jetzt ist es natürlich sehr schwer mit Amerika derzeit. Und
das kann man wohl sagen. Das ist noch freundlich formuliert, würde ich mal dazwischen werfen. Ja.
Ja, also wir müssen natürlich, also die Strategie kann ja nicht nur heißen, nur mit Amerika, wir müssen auch mit anderen Partnern eng zusammenarbeiten. Japan, Südkorea, im Indopazifik. Es gibt sehr viele sozusagen gleichgesinnte liberale Demokratien, die auch zu uns kommen und mit uns arbeiten wollen. Der japanische Premierminister ist nach Kiew gereist, glaube 2022. Also es gibt sozusagen die Möglichkeit, das Netzwerk der liberalen Demokratien zu stärken. Das ist der Weg nach vorne. Und was Amerika angeht, ja, im Moment ist es sehr schwierig und wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir sehen aber auch, dass Trump auch sehr viel Gegenwind erfährt. Er musste ja von seiner ganz großen Zolldrohung musste er gleich wieder herunterkommen. Also wie sich das zusammen zurechtruckelt in den USA, das ist im Moment noch nicht absehbar.
Wenn wir nochmal auf Europa gucken, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, gibt es ja die Koalition der Willigen. Lässt sich darauf aufbauen?
Also das ist sicher so, dass einige Länder sehr viel stärker sich von Russland und der Aufrüstung Russlands und dem Krieg bedroht fühlen. Polen ist im Zentrum. Polen hat schon fast 5% des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung gesteckt. Wir sehen, die Finnen sind sehr nervös, was Russland angeht. Also es gibt eine Reihe von Ländern, gerade im Norden und im Osten, die diesen Krieg als Menetekel für ihre eigene Zukunft sehen. Die sagen, wenn wir jetzt nicht hier in der Ukraine die Ukraine richtig unterstützen und Russland dort einen Triumph feiert, dann sind wir früher oder später dran. Also diese existenzielle Bedrohung, die ist in manchen Ländern viel höher. Natürlich die näher an Russland liegen, während zum Beispiel Spanien und Italien haben sich dagegen gewehrt, dass Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, von einem Rearm Europe-Programm, also Wiederbewaffnung Europas, gesprochen hat.
Sie haben, Herr Speck, in einem Artikel von 2019, als Trump seine erste Präsidentschaft hatte, der Brexit bevorstand, einen europäischen Sicherheitsrat vorgeschlagen. Gab es darauf Reaktionen?
Also das wird ja schon in politischen Kreisen diskutiert. Ich bin ja nicht der Einzige, der darüber geschrieben hat. Ja, also wenn wir tatsächlich aktiv als Europa geopolitisch agieren wollen, dann müssen wir auch über die 27 hinausgehen. Wir werden nie einen Zustand erreichen, wo alle am gleichen Strang ziehen und alle gleichermaßen begeistert sind von Maßnahmen, die aber für viele Länder sehr, sehr wichtig sind. Und wenn wir gerade auch solche Veto-Player wie jetzt Ungarn, wenn wir deren Veto sozusagen umgehen wollen, dann ist so ein Sicherheitsrat natürlich eine interessante Option. Er würde auch, so wie er jetzt diskutiert wird, würde eben auch Großbritannien einbeziehen. Und Großbritannien ist nun mal eine große Militärmacht, spielt eine enorme Rolle in der Ukraine für die gesamte Ostsee.
Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands? Also wir sehen natürlich die Atommächte, wir sehen natürlich Frankreich, wir sehen Großbritannien, die eine Führungsrolle. Aber es ging ja, Deutschland gehörte eigentlich mal mehr dazu. Wie sehen Sie Deutschlands Rolle in Zukunft?
Merz hat schon sich dafür eingesetzt, dass der Verteidigungsetat nicht mehr der Schuldenbremse unterliegt. Also da gibt es jetzt die Chance, dass Deutschland die Länder der sogenannten Ostflanke wie Polen, Rumänien, das Baltikum, Finnland, um denen sozusagen die zu unterstützen. Das sind diese Länder, die eigentliche Expansion Russlands abwehren. Das Baltikum ist bedroht. Wenn wir diesen Ländern, und das machen wir jetzt ja auch mit der Brigade in Litauen, also wenn wir diese Rolle einnehmen, sozusagen die Backup-Power werden, die Unterstützer für diese Frontstaaten, dann ist es auch wieder möglich, Russland abzuschrecken. Und nur wenn Russland abgeschreckt wird, haben wir Frieden in Europa. Also da spielt Deutschland eine sehr große Rolle.
Sagt der Experte für Außen- und Sicherheitspolitik Ulrich Speck im Gespräch mit Judith Schulte-Loh.
Kultur.
Die schwedische Journalistin und Podcasterin Johanna Swanberg kennt in Deutschland bislang kaum jemand. Mit ihrem jetzt auf Deutsch erscheinenden Roman Sommer ohne Plan könnte sich das aber schlagartig ändern. In ihrer Heimat war das Buch jedenfalls ein großer Bestseller. Katja Esbach stellt das Buch vor.
Der Winter war lang und grau und es wird Zeit für ein Sommerbuch. Johanna Swanbergs Roman Sommer ohne Plan kommt da wie gerufen und trägt die ersehnte Jahreszeit zur Sicherheit gleich im Titel. Aber wer jetzt denkt, es ginge um Sonnenuntergänge, Ausflüge zum See und literweise Aperol Spritz, der irrt. Obwohl, Alkohol spielt schon eine Rolle. Von dem konsumiert die Protagonistin Cassie eindeutig zu viel.
Es ist Samstagmorgen 16:30. Der gestrige Wein ist noch in ihrem Blut und das Glas steht immer noch neben dem Bett. Also beginnt Cassie den Tag auch diesen wie gewohnt. Sie kippt den Rest herunter. So, als hätte sie noch ganz fürsorglich ein kleines Frühstück für sich vorbereitet, ehe sie wenige Stunden zuvor wie betäubt in die Kissen gesunken ist.
Cassie war nicht immer so ein runtergerocktes Wrack. Noch vor einem Jahr hatte sie als Chefin in einem angesagten Restaurant in Oslo gearbeitet, hatte eine schöne Wohnung, einen erfolgreichen Freund. Warum das alles dann so spektakulär in die Grütze ging, wird erst nach und nach erzählt. Momentan jedenfalls leidet Cassie unter Burnout, kämpft mit Depressionen und dem Alkohol. Und der lässt sie eines Nachts etwas überreagieren.
Mit anderen Worten war Cassie also sturzbesoffen, als die Werbealgorithmen ihr ein baufälliges Häuschen auf Facebook servierten und sie es likte. Und als sie am nächsten Morgen aufwachte und eine ziemlich verzweifelt klingende Nachricht eines Provinzmaklers wegen einer Hausbesichtigung vorfand, war sie sicherlich immer noch besoffen.
Spaßeshalber und aus Mangel an Alternativen für diesen Tag fährt Cassie tatsächlich zur Besichtigung und kauft die Waldhütte kurzerhand und lässt dabei ein paar unbedachte Bemerkungen fallen, die noch von großer Bedeutung sein werden.
Stellen Sie sich hier ein Panoramafenster vor, mit Blick auf den Wald und einen hochwertigen Fußboden. Es könnte ein Ort der Inspiration sein, eine leere Fläche, mit der man neu anfangen kann, neue Energie tanken.
Schnell verbreitet sich daraufhin das Gerücht, Cassie wäre eine Art Selbsthilfeguru. Aber statt das Missverständnis aufzuklären, geht sie ganz in ihrer neuen Rolle auf und beginnt die Dorfbewohnerinnen mit obskuren und sehr lustigen Methoden zu behandeln. Johanna Swanberg erzählt hier eine unterhaltsame Geschichte, die leider im Mittelteil ein paar Längen hat. Aber ihr Personal ist so kurios und lebendig, dass das kaum ins Gewicht fällt. Die Leserinnen und Leser erfahren viel über die Statik einer Dorfgemeinschaft, über Vorurteile, Hilfsbereitschaft und Liebe. Und über die Heilkraft von menschlichen Begegnungen.
Cassie fühlt sich einfach wohl. Fast jeden Tag wendet sich jemand an sie, der sie zum Reden braucht oder nach einer Art Heilung fragt. Sie erfindet etwas mit dem Namen Atemtherapie und bescheinigt ihren Klienten einen großen Durchbruch, wenn ihnen dabei schwummrig wird.
Klar ist allerdings auch, dass Cassis Lügen irgendwann auffliegen müssen. Sommer ohne Plan ist lustig und tiefgründig und berührend. Eine Kritik muss dennoch sein. Im Laufe der Geschichte erfahren wir, warum es Cassi so schlecht ging. Hauptgrund: ein schwer verlogener Mann. Wäre es nicht verrückt, wenn Frauen in Büchern auch mal ganz ohne Männer aus dem Tritt geraten könnten? Nur so eine Idee.
Katja Esbach über Sommer ohne Plan. Der Roman von Johanna Swarmberg ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, kostet 25 Euro. Übersetzt wurde er von Nina Heuer. Europa rüstet auf und Deutschland denkt über die Rückkehr zum Wehrdienst nach. Was junge Menschen davon halten und wie realistisch überhaupt die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist, das wird gleich unser Thema ausführlich sein in einem Schwerpunkt um kurz nach 12.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Giselle Uka.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
CDU-Chef Merz hat vor dramatischen Folgen der chaotischen Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Überraschend hat die US-Regierung zuletzt zahlreiche Ausnahmen von den verhängten Importzöllen gemacht. Für Smartphones, Computer und andere großteils aus China importierte Elektronikartikel sollen die Zölle von 125% nun doch nicht gelten. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht, die daraufhin Schüsse abgaben. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe nach seinen Worten darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim